Hallo und herzlich willkommen bei der 31. Folge des Podcasts Trader Content Pilot Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid.
Hallo Tim, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir?
Ja, super, letztes Mal hatte ich es angekündigt, ich werde irgendwann mal in Berlin sein. Ich war in Berlin, es war schön. Ich bin das seit langer Zeit mal wieder in den Genuss des Erste-Klasse-Reisens mit der Bahn gekommen. Und wie krass ist das bitte? Man hat ja Service am Platz. Und ich habe einfach mit meinem Handy das Essen und das Trinken, was ich wollte, mir an meinen Platz bestellt. Das ist quasi sowas von krasser Zukunft. Ich finde das sowieso immer geil, wenn man mit dem iPad oder iPhone auch bei so All-Inclusive-Restaurants bestellen kann. Aber gut, in der Bahn, das war jetzt schon teuer, musste ich halt bezahlen. Aber ich fand es total super, dass ich mir das Essen einfach an Platz bestellen konnte.
Willkommen im 21. Jahrhundert.
Wusstest du das schon? Kanntest du das?
Aus der Bahn kannte ich das doch nicht. Nein, aber ich war mal in Japan in einem Sushi-Restaurant mit Running Sushi, wo man sich auch mal ein iPad was bestellen konnte. Und das kam wenige Minuten später am Band vorbeigefahren. Das fand ich auch ziemlich abgefahren.
Ja, und bei der Bahn, ich finde es, also das haben die wirklich clever gemacht, weil du gibst halt im Prinzip einen Sitzplatz und Waggon und in welchem Halt du aussteigst. Und grundsätzlich prüfen die dann halt erstmal, haben die das Essen da und wie sind die Kapazitäten. Und wenn du halt sagst, du steigst in Frankfurt aus und du hast nur eine halbe Stunde, aber jemand anders will was haben und fährt noch nach Mannheim, dann schieben sie dich quasi vor, weil du bist ja bald aus dem Zug raus. Also ein Konzept, was mich echt überzeugt hat. Ich fand das echt gut.
Sehr schön. Ja, ich finde ja auch das Online-Check-In bei der Bahn, also das selbst sich am Sitzplatz einchecken und seine Fahrkarte kontrollieren sozusagen, auch schon ganz charmant.
Ja gut, das hat ja aber auch Nachteile. Das mache ich tatsächlich nicht so oft. Ja, aber ich verrate jetzt gar nicht, warum ich das nicht mache. Sonst könnte man mir unlautere Machenschaften.
Wir wollen ja auch nicht über die Bahn sprechen, seit auch wenn die Bahn ein ebenfalls sehr attraktives Verkehrsmittel ist. Nein, wir wollen ja über das Fliegen sprechen und über unsere Arbeit. Und wir haben ja tatsächlich festgestellt, wir haben ja kürzlich wieder an einem Tag beide gleichzeitig gearbeitet, aber nicht am gleichen Ort sozusagen.
Ja, du bist nach London geflogen, hin und zurück, ne?
Genau. Und du hast wieder den norddeutschen Luftraum kontrolliert.
Ja, es ist tatsächlich gerade spannend bei uns. Ich arbeite ja größtenteils Wochenenden aufgrund von meiner Teilzeit in Elternzeit. Und es ist tatsächlich so, dass sich ein deutliches Bunching hin zu den Wochenendtagen hin verschoben hat. Also es ist donnerstags bis sonntags deutlich voller als Montag, Dienstag, Mittwoch. Schlicht und ergreifend, weil die prozentuale Verteilung von Tourismusverkehr und Geschäftsverkehr sich zugunsten des Tourismusverkehrs bei Flügen verschoben hat. Ganz sicher merkt das die größte deutsche Airline auch. Die hat ja auch ihre eigenen Herausforderungen damit, aber auch Probleme damit. Tim, wir hatten eben gerade kurz drüber gesprochen. Ich fand, das war ein interessantes Thema. Das können wir mal kurz in den Podcast reinholen. Du bist nach London geflogen und quasi jetzt einmal, ihr könnt jetzt kurz einmal gleich auf Pause drücken. Macht mal Flight Radar auf und guckt euch mal ein paar Flugzeuge an, die gerade nach mit Destination Echo Golf Lima Lima, also EGLL, London Heathrow fliegen und guckt mal, ob sie kurz vor Landung nochmal so einen kleinen, wie man so schön sagt, 360, also ein Holding oder eine Warteschleife, ein Fleischerhaken geflogen sind oder sowas ähnliches. Das könnt ihr jetzt gerne mal kurz machen. Und wenn es dann gleich weitergeht, ist nämlich die Frage an dich, Tim. Hattest du diesmal wieder einen? Und warum hat man das so oft in London?
Ich hatte das auch wieder. Ich war sogar zweimal in London. Ich hatte ein sogenanntes Doppel- oder anderthalb Mal London, weil nach dem dritten Flug sind wir in London dann ausgestiegen und den vierten Flug, also den Rückflug, haben wir dann am Tag drauf gemacht. Und wir hatten tatsächlich beides Mal das berühmte Lambourne Holding. Das kennt fast jeder, der vom Festland aus Richtung London fliegt.
Lambourne ist Lima Alpha Mike, ne?
Genau, das ist
nachts gebe ich dorthin fliegerfrei.
Ah, sehr gut, ja. Das ist ein Funkfeuer im Nordosten von London. Und da fängt sozusagen der Londoner Anfluglotse oder die Londoner Anfluglotsen fangen dann erstmal alle Flugzeuge sozusagen auf in einer sogenannten Warteschleife, einem Holding Pattern und geben sie dann der Reihe nach, wenn man mehrmals 1000 Fuß gesunken ist, dann weiter für den nächsten Anflug frei. Und das ist ein ganz interessantes Verfahren, weil das gab es ganz früh auch noch in Frankfurt verbreitet. Aber Frankfurt und andere Airports machen das ein bisschen anders. Auch da ist sehr viel Verkehr im Anflug. Nur fliegt man da eigentlich mehr geradeaus, beziehungsweise nur wenige Kurven. Wenn man sich das auf der Karte mal anschaut oder auf Flight Radar 24, wenn das mal Fleischerhaken, also lange Geraden und dann wenige Kurven, die dann wieder in der langen Geraden enden. Und am Ende kommt es fast aufs Gleiche raus von der Flugzeit oder von der Flugstrecke her. Nur, dass das eben in London quasi alles am gleichen Fleck übereinander gestapelt wird, in entweder einem 360, also einem Vollkreis oder in so einer Art Rennbahn, Also so eine zwei Geraden mit jeweils zwei Halbkreisen und dann in den Anflug weitergeht. Also das Ergebnis ist das gleiche, nur das Verfahren ist ein bisschen anderes und das ist halt so, so das klassische Holding, also die klassische Warteschleife, die wir da in Holding in London geflogen sind über Lambourne. Andere Flugzeuge, die aus anderen Richtungen kommen, fliegen das dann eben aus der Richtung, wo sie kommen, an einem Funkfeuer oder an einem bestimmten Punkt. Und dann geht es in den Anflug über. Und in Frankfurt fliegen wir eben so die langgezogenen Fleischerhaken. Am Ende ist es dann so, du kommst ja dann irgendwann auf einen Endanflug, der immer in der Regel mindestens 10 Meilen lang ist oder manchmal auch ein bisschen kürzer, vielleicht 8 Meilen. Aber so Standards sind eigentlich 10 Meilen, wo man dann 3000 Fuß ungefähr, also 1000 Meter über dem Grund noch ist. Und je nachdem, wie viel Verkehr ist, wird er halt entsprechend länger. Und in Frankfurt kann es schon mal sein, dass man erst bei 25 bis 30 Meilen aufs Final dreht, also auf den Endanflug eindreht. In London wirst du immer relativ kurz dann am Ende reingenommen, aber davor fliegst du halt eben die Warteschleifen.
Und das ist die sogenannte Transition, ne? Das, was du meinst, was man da abfliegt in Frankfurt, ja, dass du den gesamten Downwind abfliegst, bevor du auf das Base.
Ja, also das ist manchmal die Transition, aber ganz oft sind es eigentlich Radar Vectors. Also
sogar mit Vectors, dass du einfach geradeaus fliegst?
Genau, werden Steuerkosten vorgegeben. Also wenn sehr wenig los ist, geht es auch direkt auf den Endanflug. Wenn mehr los ist, wird meistens mit Radar Vectors, also mit sogenannten Steuerkosten seitens der Flugsicherung gearbeitet und so der Verkehr entsprechend sortiert
und gesteuert. Ja, wegen 10 Miles Final habe ich so ein witziges Geschichtchen, und zwar Lage der Flughafen. Ich glaube, der hat ja mittlerweile die Pistenbefeuerung von 09 und 27. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen länger her, da hatte er noch 10, 10. die 10 und die 28, genau. Und dann hat man, wenn in Lage in Richtung östlicher Richtung gelandet wurde, dann war die Runway in Use, die Runway 10, also mit Steuerkurs 100 ist man dann ungefähr gelandet. Und die, also in Lage da oben ist dann nicht so viel los, ähnlich wie in Heringsdorf, da gibt man eigentlich immer direkt zum Flugplatz frei oder auf die 10 Meilen auf den 10-Meilen-Punkt, und in Lager hat man genau den Punkt, den du gerade erwähnt hast, 10-10 immer freigegeben. Also ich habe einfach beim Lower angerufen und habe gemeint, hier, Approval für den nach Lager fliegt selten eine Lufthansa, eher mal eine Germanwings oder was auch immer dahin fliegt, dann hat man sich die Erlaubnis für 10-10 geholt. Aber wir wollten nicht über Lage, sondern über London sprechen. Sag mal, ist das, du fliegst jetzt auch ab und zu mal nach Manchester und ab und zu nach Birmingham und so. Wie ist denn das? Ist das auch an den anderen Flughäfen so? Ist das so eine ganz allgemeine britische Arbeitsweise oder?
Da ist in der Regel nicht so viel los. Da habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Wir könnten mal auf Flydata gucken, wie es da aussieht. Aber da geht es meistens etwas direkter rein. Es ist nur so, und das ist jetzt vielleicht wirklich eine Spezialität oder schon ein sehr detailreiches Fakt, dass in Großbritannien anders gearbeitet wird seitens der Flugsicherung als auf dem Festland. Also hier gibt es ja meistens Directs oder, ja, also genau, hier gibt es in der Regel Directs oder man fliegt eben seinen Flugplan ab. In UK wird ganz viel mit Radar Vectors gearbeitet und sehr viel früher und auch nach dem Start noch relativ lang, bis man dann erstmal einen Direct kriegt. Während du hier in Frankfurt abfliegst und dann relativ früh, oder wenn es dann halt passt, seitens der Flugsicherung dann direkt auf irgendeinen Wegpunkt kriegst, um etwas Flugstrecke zu sparen, fliegst du von London Control erstmal mit irgendwelchen Radar-Headings bei Laune gehalten, bis es dann irgendwann weiter Richtung Dixat oder Richtung Lipmi oder irgendwo Richtung Frankfurt dann geht.
Ja gut, keine Ahnung, woran das liegt. Also ich kann mir andersrum nur vorstellen, also ich kann von meiner Warte aus sagen, ich kann gut mit Vectors arbeiten und ich muss auch manchmal mit Vectors arbeiten, wenn Gewitter ist zum Beispiel, aber es ist echt doof, mit Vectors zu arbeiten, weil wir, ja, es ist, also sagen wir mal, wenn du mehr als 4 Flieger oder 5 Flieger auf dem Heading hast, dann kommst du ganz leicht in die Situation, dass du die gute Übersicht verlierst, und wenn ein Flieger einen Punkt abfliegt, und dann weiß ich ganz genau, was er macht. Und dann fliegt er einen Punkt ab und die Trajektorien, also diese vierdimensionalen Konflikterkennungsschläuche um Flieger rum, die quasi durch meinen Luftraum so führen, das ist ja mein Hauptarbeitstool, die ermöglichen mir halt einfach da quasi ein bisschen mehr, mich auf andere Schwachpunkte oder einfach kritischere Stellen zu konzentrieren. Aber interessant, dass London da, also London TMA meinst du jetzt, also nicht der obere Luftraum über UK und so, sondern hauptsächlich der Nahbereich um London.
Genau, aber nicht nur London, also auch Birmingham, Manchester, Edinburgh, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß auch nicht, was da besser ist oder was da anders ist, aber es wird halt da so gehandhabt und gemacht. Das ist vielleicht auch eine Übungssache oder eine Routinesache und ist dann wohl so historisch gewachsen. Funktioniert aber auch. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, London ist ja ein sehr großer Flughafen, was die Anzahl der Flugbewegungen angeht. Aber trotzdem gibt es halt nur zwei Start- und Landebahnen dort. Während jetzt so Flughäfen wie Amsterdam, Paris und selbst Frankfurt ja deutlich mehr Pisten haben mit einem ähnlichen Verkehrsaufkommen. Und London muss das halt alles über zwei Pisten abwickeln. Und das läuft schon echt extrem effizient dort ab. Also was dort ja gemacht wird, ist, dass die halt immer eine Piste nur für Starts und die andere Piste nur für Landungen haben. Ich weiß nicht, wie die mathematischen Modelle da aussehen, ob das wirklich das Optimum dann für den Durchsatz darstellt. Aber im tatsächlichen Alltag ist es wirklich so, du hast da alle gefühlt 30 Sekunden einen Start und eine Landung. Und da lernt man auch Nerven zu bewahren, wenn man erst in 200, 100 Fuß seine Landefreigabe bekommt, weil das ist dort absolut üblich und normal. Und in Frankfurt würde, glaube ich, jeder in 500 Fuß schon kalte Füße kriegen, wenn er auch keine Landefreigabe hat. Aber in London ist das Alltag und Standard. Also das ist schon echt beeindruckend. Und auch die Takeoffs, also du stehst, rollst auf die Runway und der vor dir ist quasi airborne, kriegst du deine Take-off-Clearance und fliegst los. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und das bei dem Mix an Flugzeugen dort. Also die sind ja auch nicht nur...
Ich wollte gerade sagen, das ist ja die Herausforderung. Ja, in London starten halt irgendwie 50% Heavies, ja, weil London halt auch das Drehkreuz in die USA ist. Und dann fliegt da vorne weg, aber plötzlich der kleine East Midlands, Dash 80, der auch in dieselbe Richtung muss. Und den musst du quasi auch mit einfädeln. Also ich glaube, das ist... Ja, ist schon nicht unanspruchsvoll. Ja. Kleiner, wie soll man das nennen? Ich möchte es nicht als Dad-Joke betiteln, aber wer ist denn der Betreiber von den Londoner Flughafen, weißt du das?
Ist das nicht die NATS, die National, nee, das ist die,
nee, nee, vom,
das ist die DFS, die, ja, genau. Die,
Heathrow Airport Holdings.
Holdings.
Schön, oder?
Der ist schön, der ist gut, denke
ich. Ja. Und das kann dann man aber
gut merken, ja.
Wegen dieser Art und Weise des Anfliegens, ne, dass man in London und sagen wir mal nur London Air Holdings fliegt und in Frankfurt eher die Transitions, aber auch Vectors abfliegt und dann so gerade Strecken abfliegt. Kennst du den Begriff dessen, was man mal in Leipzig eine ganze Zeit lang geflogen ist, was man jetzt aber nicht mehr macht?
Point-Merge-Verfahren?
Point-Merge, ganz genau, ja. Das war so die Art und Weise, da hat man gedacht, auf dem mathematischen Modell hat man ausgerechnet, das ist ein effizienteres Verfahren, was aber in der Realität dann nicht so gut darstellbar einfach war. Das ist wiederum auch diese Sache, wie viel Unterstützung kriegst du durch das Flugsicherungssystem? Und das ist einfach nicht dafür gemacht. Das ist mehr oder weniger, sagen wir mal, ich kenne die genauen Details nicht, aber dass man quasi zu diesem 10-Meilen-Punkt, wo man ja für Frankfurt fliegt man ja Fleischerhaken, um ganz lange Strecken zu fliegen und irgendwann dann bei 10 Meilen rauszukommen. In London fliegt man Holdings. In Leipzig hat man, als man Point Merge gemacht hat, im Prinzip sowieso Radiale, also Halbkreise, um diese 10 Meilen gezogen, mehrere, und hat dort einfach Flieger so diesen Halbkreis entlang fliegen lassen. Also die sind wirklich in einem fixen Abstand, mehr oder weniger dieselbe DMI-Distanz zu diesem Punkt, einen Halbkreis abgeflogen und haben dann einen Vektor bekommen, sobald die Bahn frei war. In der Theorie kapazitätstechnisch besser als die anderen Sachen, aber in der Praxis gab es ganz viele Sachen, die... Ich habe nicht im Approach gearbeitet, ich habe nicht im Flughafennahbereich gearbeitet, ich kann das gar nicht begründen, woran es lag, aber es wurde wieder eingedampft.
Das ist ganz spannend, weil ich kenne das aus skandinavischen Ländern, wo das auch als Anflugverfahren noch veröffentlicht ist. Ich meine in Oslo. Ich habe es aber im Alltag nie erlebt, weil dort auch nicht so viel los ist, dass es da gebraucht würde. Aber zumindest gibt es auch der Flugsicherung die Flexibilität, entsprechend die Flugzeuge zu staffeln und die entsprechenden Abstände dann beim anfliegenden Verkehr einzuhalten.
Noch so eine andere Sache ist ja, hast du ein Aircraft Rating, um nach London City reinzufliegen, oder könntest du Embraers machen in der Lufthansa Group?
Also ich habe kein Rating dafür, beziehungsweise ich fliege kein Flugzeug, das das kann, weil du brauchst ja da dann ein sogenanntes Steep Approach Verfahren. Nur kurzer Exkurs. Normalerweise haben Anflüge einen Winkel von 3 Grad über Grund. Wir dürfen auch noch mehr, bis zu 4,5 Grad sind unsere Flugzeuge zugelassen. Die brauchen wir zum Beispiel in Marseille, da gibt es ein Anflugverfahren, was 4 Grad Gleitwinkel hat. Aber London City ist bei, wenn ich mich richtig erinnere, 5,5 Grad. Und dafür brauchst du ein eigenes, ich weiß nicht, ob es ein eigenes Rating ist, aber du brauchst auf jeden Fall eine eigene Einweisung und du brauchst ein Flugzeug, was das fliegen kann. Und es gibt bei Airbussen ein Add-on, was du als Fluggesellschaft kaufen kannst. Ich weiß nicht, ob es für alle Flugzeug-Airbus-Typen geht, aber für den 319, 318 meine ich, gibt es das. Embraer und so die Turboprops, die können das auch ganz gut. Und damit kannst du so einen Steep Approach, also einen steilen Anflug fliegen. Aber es geht nicht mit unseren Flugzeugen, weil das da nicht eingebaut ist, weil da muss dann so eine spezielle, da müssen die Flight Computer entsprechend programmiert sein, dass der eben steiler anfliegt. Da werden dann, soweit ich weiß, die Spoiler ist ein Stück weit ausgefahren. Du musst dann einen anderen Break machen, kurz vor der Landung und so weiter. Also es ist fliegerisch einfach ein bisschen anders als der normale. Aber nein.
Ist einfach nur interessant und ich finde es krass, wie nah der Flugplatz halt an der Stadt ist. Ne? Ja. Also wenn du in Heathrow irgendwie noch 40 Minuten S-Bahn fahren musst, ist halt City, also ich glaube, du kannst wirklich in 5 Minuten in irgendeinem Bankgebäude sein, weil es so nah ist. Und als ich gerade auch in Berlin war, ist mir das aufgefallen. Ne? Der BER, jetzt wo er eröffnet ist, ist schön und gut, aber der ist halt einfach außerhalb der Stadt, während ich habe das als Lotse, war mir das ja egal, ob jetzt einer nach Tegel zum alten Berliner Flughafen flog oder nach Schönefeld. Aber jetzt, wenn ich mal selbst in Berlin gerade war, ich war in der Nähe vom Kurfürstendamm bei meinem Hotel und der Tegeler Flughafen, ich habe da quasi mehr oder weniger am Horizont doch die Flieger sehen können, die da auf dem Final unterwegs gewesen wären. So nah war der Flugplatz, also die waren dann quasi, die flogen natürlich nicht nach Tegel, Tegel ist dicht. Aber es ist, ich verstehe, dass viele Berliner dem Tegeler Flughafen nachtrauen, weil der halt einfach näher an der Stadt war.
Bei London City ist die Besonderheit ja nicht nur, dass der Anflug so steil ist, sondern die Bahn ist ja auch relativ kurz. Also das ist auch noch so ein
1000 Meter oder so, 1200 Meter.
Wo jetzt auch nicht jeder Pilot hinfliegen kann, ohne sich da mal vorher ausführlich Gedanken oder sogar mal eine Einweisung gemacht zu haben. Also das, ich würde super gerne mal hinfliegen. Ich glaube, das ist sehr spektakulär und schön. Aber wie gesagt, das sind schon besondere Voraussetzungen, die da sowohl der Pilot, die Pilotin als auch das Flugzeug erfüllen muss.
Ja, schön. So viel zu den Besonderheiten und Unterschieden von UK, Germany und London und Frankfurt. Du bist also ein Fleischhaken, ein kleines
Holding. Ich bin mal wieder ein Holding geflogen, genau, was doch mittlerweile sehr selten vorkommt, zumindest auf der Kurzstrecke. Ja.
Ich bin als Passagier selber noch nie ein Holding geflogen tatsächlich, also ich habe es zumindest nicht bewusst mitbekommen. Man kriegt das ja nicht so sehr mit, was genau passiert.
Ja.
Aber als ich mal im Cockpit war, auf einem Rückflug von Kiew zurück nach Frankfurt, war ich mal im Holding. Davon habe ich jetzt auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge so eine kleine Geschichte erzählt. Aber das war auch schön, mal zu sehen, wie das so läuft im Cockpit. Wenn das war tatsächlich ein Holding for until further notice, weil Gewitter auf der Bahn standen. Und dann heißt es ja einfach abwarten, Tee trinken. Und dann haben wir irgendwie 15 Minuten Kreise gedreht, bis wir weiter durften. Aber ja, ab und zu erteile ich ja auch im Upper Airspace meine.
Ja, das öffnet ja ein ganz neues Themenfeld. Also zum einen, wenn du so ein Holding fliegst, musst du überlegen, wie lange kannst du es überhaupt machen, ohne dann zum Ausweichflughafen noch fliegen zu müssen, beziehungsweise bist du bereit, dann deinen Sprit halt im Holding zu verfliegen und auf den Ausweichflughafen zu verzichten, weil du dir relativ sicher bist, dass du in dem Zielflughafen landen kannst. Und ich habe es einmal erlebt, tatsächlich auch im Upper Airspace ein Holding zu kriegen. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Da war in Frankfurt ein Flieger gelandet mit einem Emergency und da war tatsächlich mal der Flughafen für nicht lange, aber eine Zeit lang gesperrt, sodass die Flugsicherung keinen mehr in den deutschen Luftraum reingelassen hatte, der nach Frankfurt fliegen wollte. Und da sind wir tatsächlich über der Schweiz in Flight Level 320, also 32.000 Fuß, Holdings geflogen. Und wer jetzt mal ein bisschen rechnet, mag und will und kann, bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,74, das war damals noch mit der 737, hast du eine Geschwindigkeit über Grund von, ich sage jetzt mal 800 Kilometer pro Stunde, kannst du ausrechnen bei einem Holding, wo du eine Minute die geraden Stücke fliegst, was für einen Weg oder für eine Fläche du da zurücklegst. Also du deckst ja schon fast die halbe Schweiz damit ab bei diesen Geschwindigkeiten.
Allein mit sind die Schweizer beleidigt, ja? Also der Schweizer Luftraum ist größer als ein Minutenvektor.
Ja, das war jetzt etwas überspitzt formuliert. Ich will damit nur ausdrücken, ohne den Schweizern zu nahe zu treten, die ich sehr schätze, dass das natürlich was anderes ist von der Fläche her, als jetzt, wenn du in der Terminal Area, also in der Flughafen-Nahbereichszone mit niedriger Geschwindigkeit deine Warteschleife fliegst.
Ja, die Fläche, die du brauchst für ein Holding, ist immens im Upper Airspace. Aber gut, wir haben ja auch den Platz, größtenteils. Ne? Also am liebsten, wenn wir sowas machen müssen, schicken wir euch in Bereiche, wo normalerweise, wenn es nötig ist, militärische Sperrgebiete aktiviert werden können. Und dann lassen wir euch einfach dort fliegen, weil dort haben wir so ein grobes Gefühl dafür, wie viel Abstand müssen wir halten, damit dann der ganze Bereich frei bleibt etc. Ja, schön. Ja, und Tim, das andere, was ich dich fragen wollte, da hatten wir sogar überlegt, unsere Podcast-Folge aufzunehmen, haben uns dagegen entschieden. Wir sitzen jetzt heute hier zusammen. Du hattest letzte Woche ein Layover in Riga und zwar nicht so ein normales, wo man am nächsten Morgen wieder weiterfliegt, sondern eins mit zwei Übernachtungen quasi, wo du spät abends, nachts landest und am übernächsten Morgen raus musst. Das ist schon mit das Coolste am Pilotenjob, oder? Dass du da einen ganzen Tag in einer anderen Stadt haben kannst?
Ja, richtig. Auch wenn diese Nacht sehr teuer erkauft ist, weil, wie du schon gesagt hast, du hast dann einen Wechsel von spät auf früh. Also wir sind gelandet um 23 Uhr Ortszeit etwa. Bis wir im Hotel waren, war es kurz nach Mitternacht. Und dann ging es am übernächsten Morgen um 5 Uhr Abfahrt im Hotel los. Also wecken um 4 Uhr und durch die Zeitverschiebung eine Stunde weiter war das deutsche Zeit 3 Uhr morgens, wo mich der Wecker dann aus dem Bett geschmissen hat und wir dann wieder zurückgeflogen sind. Ja, trotzdem war es ein schöner Aufenthalt, weil es war ein wunderbar sonniges Wetter. Es war zwar noch jetzt im Frühjahr und entsprechend kalt, also Temperatur im einstelligen Bereich und auch sehr windig, aber strahlend blauer Himmel mit Sonne. Und entsprechend schön war das fort. Ich habe mir die Altstadt angeschaut. Fun Fact, wusstest du, dass in Riga die Bremer Stadtmusikanten ein Denkmal errichtet bekommen haben? Wahrscheinlich nee, nicht, wusste ich auch nicht. Und ich weiß jetzt aber, warum das so ist, weil nämlich Riga eine Partnerstadt von Bremen ist. Und zu Ehren der Partnerschaft steht ein Denkmal der Bremer Stadtmusikanten, die wiederum, Fun Fact, ich aus Bremen kenne, weil ich da eben meine Flugausbildung gemacht habe. Ich da wiedergefunden habe sozusagen. Also ich habe mir die Altstadt angeguckt. Ich war auf dem höchsten oder einem der höchsten Aussichtspunkte der Stadt, dem Kirchturm, wo man eine schöne Aussicht auf die Stadt hat. Und ich habe einen Ausflug mit dem Zug gemacht tatsächlich seit. Ich bin auch mal dazu gefahren. Bin für sage und schreibe 2 Euro eine halbe Stunde raus an die Ostsee gefahren nach Jurmala. Ich hoffe, man spricht so aus. Das ist ein Seebad an der Ostseeküste. Wo jetzt natürlich noch nicht so viel los war, weil die Ostsee und der Wind doch recht frisch waren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da im Sommer sehr schön ist. Ich habe irgendwie gelesen, 30 Kilometer langer Sandstrand und cool. Die Fußgängerzone durchgelaufen bin, habe eine nette Bäckerei gefunden, wo ich was Leckeres getrunken und gegessen habe und ein bisschen durchflaniert bin. Also das war ein sehr schöner Tagesausflug. Und auch mal wieder was, und das ist halt auch das Besondere an meinem Job, an einen Ort zu kommen, den man wahrscheinlich sonst nie auf der Karte finden, geschweige denn mal persönlich hinkommen würde.
Ja, cool. Weil du gerade gesagt hast, Ortsverschiebung, nee, Zeitverschiebung, eine Stunde, du bist ja jetzt nicht mehr in so viel verschiedenen Zeitzonen unterwegs. Bleibst du einfach in deiner deutschen Zeitzone? Also wenn du nachdenkst über dein Wecken, dann wächst, also dann stehst du einfach um 3 Uhr deutscher Zeit auf, statt 4.30 Uhr Local Time? Lässt du dein Handy so, dass es immer deutsche Zeit anzeigt? Ist es einfacher oder ist es einfacher, hin und her zu rechnen? Oder denkst du einfach sogar immer in UTC?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Stück weit denke ich immer in UTC, also in Standard-Weltzeit. Aber davon abgesehen versuche ich mich schon immer der Ortszeit anzupassen, weil die ganzen Prozesse, zumindest bis man im Flugzeug drin ist, auf Ortszeit abgestimmt sind.
Also Wake-up-Time, Pick-up-Time.
Genau, das ist immer local. Und wenn ich dann anfange, das nochmal auf meine Heimatzeit umzudrehen, dann würde ich sehr schnell durcheinander kommen. Und deswegen, und da sich das Handy ja von alleine umstellt auf die Ortszeit, ist das ja auch die einfachste Variante, da die Ortszeit zu übernehmen. Ist immer ein bisschen tricky, habe ich bis jetzt immer Glück gehabt, aber dass das Hotel das auch mit dem Wake-up richtig hinbekommt, dass sie einen quasi nicht einen Tag zu früh wecken, sondern eben auch dann wissen, dass man ja 2 Nächte sozusagen bleibt, weil sonst wäre die Nacht sehr, sehr kurz.
Sehr kurz. Gibt es Company, also bieten Companies auch an, selbst Wake-up-Calls zu machen? Weil die wissen ja viel genauer, wann du aufwachen musst und los musst. Oder weil dadurch, dass den Shuttle, der das Hotel regelt, macht das das immer das Hotel?
Ja, das macht die Station vor Ort, also unsere Kollegen, die vor Ort für uns arbeiten, die rechnen aus, wann die beste Zeit ist für den Pickup. In Abhängigkeit von der Fahrzeit und so, dass man eben eine knappe Stunde vor Abflug am Flughafen ist. Und daraus basierend ergibt sich dann eine Pickup-Time. Und dann ist standardmäßig 1 Stunde davor Wake-up. Jetzt gibt es Kollegen, die sagen, sie brauchen weniger Zeit. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, er brauchte mehr Zeit. Und entsprechend kann man dann im Hotel nochmal den Wake-up auch anpassen. Aber grundsätzlich ist es eben 1 Stunde vor Pickup. Und den Pickup legt die Station fest, weil er natürlich am besten die Lage vor Ort kennt und einschätzen kann. Und die macht übrigens auch einen Satz noch dazu, wenn mal ein Flieger Verspätung haben sollte, das habe ich auf der Langstrecke öfters immer erlebt, wo ja auch genügend Vorlauf ist bei den langen Flügen, die würde auch dann entsprechende Pickup-Zeiten verschieben, wenn sie eben der Meinung ist, dass es jetzt noch keinen Sinn macht, die Crew zum Flughafen zu holen.
Na cool, dann gewinnt man noch ein bisschen extra Schlaf.
Genau.
Eine Stunde vor Abflug, also nicht vor Abflug, sondern vor Pickup, ist auch meine persönliche Aufstehzeit morgens. Ich muss um 4:45 aus dem Haus, ich stehe um 4:45 auf, wenn ich Frühdienst habe. Ist mir zwar viel zu früh, aber was willst du machen? Ja,
ja, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich stehe lieber eine Viertelstunde früher auf und kann dann alles in Ruhe machen und vorbereiten, als da alles bis auf die letzte Minute zu optimieren und dann möglicherweise in Stress zu geraten. Ist aber persönliche Präferenz.
Genau.
Ich bin sowieso eher die Lerche, die morgens aufsteht.
Ist eine Lerche morgens fit?
Ich glaube, die Lerchen sind die, die früh aufstehen, und die Eulen sind die, die eher später aufstehen.
Ich bin eine Eule.
Ja.
Ja. Der Schichtdienst und mein Kind haben mich in Lerchenzeiten gedrückt, aber unfreiwillig, ja. Wenn ich mich daraus wieder befreien kann, mache ich das.
Ja, ich schlafe schon auch gerne mal aus, aber mir macht es auch nichts aus, morgens früh aufzustehen. Im Gegenteil, ich mag das Gefühl, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe noch was vom Tag.
Ja, wunderbar. So viel zu Riga, so viel zu deinem Layover, Tim. Ich bin ja ein bisschen neidisch, wenn man da so viel in der Welt rumkommt, aber irgendwann mal, also ich habe auch mal einen Kollegen von dir gehört, das war jetzt zwar ein anderes Unternehmen, aber der meinte irgendwie, ja gut, der hat jetzt halt auch schon in jeder Hauptstadt Europas und in jeder anderen Stadt Europas einen Kaffee getrunken. Irgendwann würde er auch gerne lieber zu Hause sein. Hat für sein Für und Wider, aber ich glaube, das ist schon ganz schön. Ich war ja letztens auch mit dir unterwegs nach Helsinki, da haben wir zusammen die Stadt erkundet, hat schon Spaß gemacht. Also fand ich schon, ist was Besonderes auf jeden Fall.
Frag mich mal, was mein Lieblingsflughafen ist seit
Frankfurt.
Genau. Und warum?
Hab ich das schon mal erzählt? Nee, aber ich habe, also was soll denn sonst der Lieblingsflughafen sein? Wahrscheinlich, weil du dann wieder nach Hause kommst.
Genau. Ich fliege unheimlich gerne weg, aber ich fliege auch genauso gerne nach Hause zurück und finde das toll, dass ich das beides mal wieder machen darf. Und weiß auch, dass es was ganz Besonderes ist.
Aber Tim, guck mal, da hast du sogar das Privileg zu sagen, du hast einen Lieblingsflughafen. Ich habe nicht mal einen Lieblingsflughafen, ja. Also, ich habe keine Antipathien oder Sympathien für einen Flughafen. Lass uns noch mal weitergehen. Und zwar, wir haben noch zwei E-Mails bekommen. Eine davon mit einer Frage, die wir gerne aufgreifen. Und die ich an dich trage, Tim. Und zwar von Andreas. Vielen Dank für die E-Mail. Ich glaube, ich hatte die Frage selbst auch schon mal in meinem Kopf, habe sie dir aber nicht gestellt, als wir mal darüber geredet haben. Und zwar, seine Frage bezieht sich darauf, dass man als Airbus-Pilot im Gegensatz zu einem Boeing-Pilot, der Boeing-Pilot, kleiner quasi Mini-Exkurs, hat ja ein Steuerhorn vorne in der Mitte, also der hat ja quasi wie so, das ist, ich will jetzt nicht gegen Airbus wettern, aber das ist der klassische Pilot, der diesen riesen Yoke hat. Yoke, ist das richtig, das Wort? Und an dem er dann hin und her zieht und so, das ist, also, ne, der hat da vorne zwischen den Beinen was. Während der Airbus-Pilot, ja, der linke Seite, auf der linken Seite der Kapitän, auf der linken Seite einen Sidestick hat und der First Officer auf der rechten Seite einen Sidestick hat. Was auch konkret bedeutet, wenn man wechselt von der rechten auf die linken Seite, muss man sich auch von der Hand her umgewöhnen. Also man muss zum einen das Fliegen des Fliegers statt mit rechts, mit links machen und dann muss man, das müssen aber auch Boeing-Piloten, Bedienung, also die Triebwerksbedienung mit der anderen Hand jeweils machen. Und jetzt die ganz konkrete Frage ist, trainieren Piloten die Benutzung gleichmäßig mit der linken und rechten Hand oder nur abhängig von ihrer Position? Ich stelle es mir gar nicht so leicht vor, vergleichbar präzise mit beiden Armen steuern zu können.
Diese Frage habe ich mir auch gestellt, bevor ich Kapitän geworden bin und von rechts nach links gewechselt. Musste feststellen, es geht mit beiden Händen gut. Ob es jetzt wirklich genau die gleiche Präzision ist, weiß ich nicht. Ich bin auch Rechtshänder und denke mal, dass ich rechts vielleicht noch einen Ticken feinfühliger bin als links. Das wird aber durch das viele Fliegen mit der Zeit einfach auch ausgebügelt. Also man fliegt dann irgendwann nur noch mit links im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch, dass man das immer wieder übt, kriegt man da auch eine gewisse Routine. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei einem Klavierspieler, der ja auch eher die rechte Hand erstmal als Rechtshänder stärker ausgeprägt hat, aber der muss halt einfach auch mehr mit der linken Hand üben, dass die linke Hand auch flüssig läuft. Und dann läuft irgendwann die linke Hand ebenso flüssig wie auch die rechte Hand. Und dann ist es egal, ob du eigentlich Linkshänder oder Rechtshänder bist. Und so ähnliches ist im Flugzeug auch. Und du brauchst da ja auch beide Hände und beide Füße beim Fliegen. Solange du Co-Pilot bist und rechts sitzt, hast du eben die rechte Hand am entweder Sidestick oder Steuerhorn, was in dem Fall eigentlich wirklich egal ist, weil mit rechts lenkst du quasi das Flugzeug und mit links bedienst du die Schubhebel. Wenn du links sitzt, ist es genau umgekehrt. Da bedienst du dann mit rechts die Schubhebel und steuerst mit der linken Hand. Ganz egal, ob das jetzt ein Sidestick bei Airbus oder ein Steuerhorn bei Boeing ist.
Stimmt, also entgegen der Idee von Andreas, dass es quasi keinen Unterschied macht, weil man es ja mit beiden Händen bedienen könnte. De facto hast du ja in Situationen, wo du von Hand fliegst, auch relativ bald auch von Hand den Schub. Wobei ich auch letztens in einem Video gelernt habe, dass es auch Company Policy ist, dass man mehr oder weniger bis zum Minimum teilweise mit Autothrust fliegt und erst dann beim Minimum Autothrust ausmacht und quasi nur selbst den Idle Thrust dann selber später reinlegt, wenn man landen will. Wusste ich auch so nicht, weil ich kenne das, wie in der Lufthansa Group geflogen wird, wo größtenteils irgendwann, ich weiß gar nicht, was ist da die Recommendation, Tim? Ab wie viel soll man dann Manual Flight machen?
Also ich kann nur für die Fluglinie sprechen, für die ich arbeite, ohne zu sagen, ja, welche das ist. Bei uns gilt Manual Flight, Manual Thrust. Also sobald du von Hand fliegst, wird auch der Schub von Hand gesteuert.
Und dann gibt es keine offizielle Empfehlung oder Anweisung, ab wie viel Fuß man das machen soll oder ab wie viel
Meilen? Du kannst von Hand fliegen, wann du möchtest. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, was das Wetter angeht und dergleichen. Aber grundsätzlich gibt es da kein hartes Limit. Das ist nur eben Policy, dass wenn du den Autopiloten ausschaltest, auch der Autothrust mit ausgeschaltet wird. Also manuelles Fliegen bedeutet auch manuelle Schubregelung. Das ist einfach über die Jahrzehnte bei uns schon so gewesen und das wird so gelehrt und auch so geflogen. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, ist, dass man sich das Fliegen, so interpretiere ich das auch aus der E-Mail ein Stück weit heraus von Andreas, ja doch so wie was schwer arbeitendes Vorstellung, also das Flugzeug da steuern muss und mit beiden Armen und Händen da das den Steuerknüppel bedienen. Das ist bei weitem nicht so. Also theoretisch und auch praktisch reichen dir zwei Finger, um den Sidestick zu bedienen. Also da geht es wirklich dann auch um Feinfühligkeit, um wenig Inputs, weniger ist mehr. Es gibt auch diesen schönen Begriff der Pilot-Induced Oscillation. Also wenn du zu viel machst, dann schaukelt sich das so wirklich auch ein Stück weit auf. Also ein Geheimnis. Und gerade beim Airbus, der, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ja auch durch seine Flight-Control-Computer so programmiert ist, dass er erstmal einfach geradeaus weiterfliegt, wenn du nichts machst, hilft das ganz oft, auch wenn es ein bisschen wackelt, immer wieder zwischendurch loszulassen und gucken, was macht der Flieger und dann mit ganz sanften Inputs dagegen zu arbeiten. Und deswegen ist das am Ende auch völlig egal, ob du das mit rechts oder links machst, weil du es dann einfach oft machst, und da komme ich wieder zum Klavierspiel zurück, hast du einfach deine Routine und da geht es mit der rechten genauso wie mit der linken Hand.
Das hast du jetzt schön formuliert. Bist du schon Instructor, Tim, oder?
Ich bin kein Instructor, aber guter Punkt, dass du es ansprichst, weil das ist mir vorhin noch durch den Kopf gegangen. Es gibt Piloten, die haben die Zulassung, auf beiden Sitzen zu sitzen. Und das sind entweder Ausbilder, die eben auch dann von rechts sitzend angehende Kapitäne ausbilden, die dann eben links sitzen, also dann in ihrer Rolle den Co-Piloten verkörpern. Also die können und müssen von beiden Seiten fliegen können. Und dann gibt es die Senior First Officers. Das war ich ja auch viele Jahre lang auf der MD-11. Auch die sitzen ja im Reiseflug dann links, wenn der Kapitän Pause macht. Da wird dann zwar nicht von links gestartet und gelandet, das wäre eher dann so ein Notfallszenario, aber auch da sitzt du quasi dann links und machst eigentlich alles dann spiegelverkehrt. Und das war am Anfang immer ganz lustig, weil ich dann immer mit der falschen Hand an die falsche Stelle gefasst habe. Das ist so ähnlich, wie man in England ein Auto mietet und dann ständig statt dem Blinker den Scheinwischer einschaltet. So ähnlich ist es auch, wenn man statt rechts links sitzt. Aber auch da gewinnt man sich wieder Zeit dran.
Deswegen kann man sich einfach einen Tesla leihen, wo es weder Blinker noch Scheibenwischer gibt in der Form. Also es gibt es ja schon noch, das stimmt jetzt nicht, aber ja. Ich wollte jetzt gerade noch eine Frage, ist mir da noch eingefallen, wegen links und rechts sitzen. Autopilot-Panel ist ja gespiegelt, also der rechte, also es gibt ja AP1 und AP2 und das sind ja quasi mehr oder weniger auch dann auch als Darstellung quasi oben dann nochmal dieselben beiden Autopiloten. Nee, ist es nicht. Es gibt zwei Prozessoren, die quasi aber zwei Bildschirme haben, die aber immer jeweils denselben Autopilot ansteuern und du hast einfach nur redundante Systeme. Verstehe.
Genau,
also das ist gar nicht meine Frage. Willst du dazu noch was sagen?
Ich wollte nur sagen, also du kannst wählen Autopilot 1 und oder Autopilot 2, aber die Eingaben sind jeweils über einen Knopf entsprechend.
Genau, aber beziehungsweise über zwei Knöpfe, wenn man so will. Ne? Linker, also der FO und Kapitän haben doch auf ihrer Seite jeweils Heading, Level und
Nein. Also nur angezeigt, aber nicht einzustellen. Also es gibt nur einen Heading-Button, einen Heading-Knopf. Es gibt nur einen Drehknopf für die Höhe, es gibt nur einen Drehknopf für die Geschwindigkeit.
Ah, okay, interessant. Ja. Das ist okay, das ist dann schon mal eine Sache, wo ich dazugelernt habe. Und wie ist es jetzt mit deinem ganzen Primary Flight Display? Ja. Also da hast du ja, was weiß ich, was du da alles hast.
Ja.
Ist es auf der anderen Seite gespiegelt?
Ja.
Oder ist es also so, dass es quasi genau entgegengesetzt ist? Oder ist immer das, was links ist, ist immer links? Also das Primary Flight Display weiß man ja, da ist ja immer auf der linken Seite ist ja die
ja.
Geschwindigkeit und auf der rechten Seite ist die Höhe.
Ja.
Das ist ja nicht gespiegelt. Das wird ja. genauso dargestellt auf der anderen Seite.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel, wenn links von diesem Display noch eine weitere Anzeigeeinheit ja. ist, ist die dann für dich links, Kapitän, ist sie dann für den Co-Piloten auf der rechten Seite seines Primary Flight Displays?
Also das linke Display beim Kapitän ist das Primary Flight Display, das rechte ist das NAV Display und beim Co-Piloten ist das linke Display das NAV Display und das rechte ist das Primary Flight Display.
Ah, okay, genau so. Okay, also das ist dann tatsächlich, und das Primary Flight Display selbst ist aber identisch, also da spiegelt man nichts.
Genau.
Das wäre ja fatal, weil wir haben das ja so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Wir haben bei Mode Sierra Auslesen der Flugzeugdaten, haben wir ja die Information, welches Heading du fliegst und welche Indicated Airspeed du hast. Beim Heading steht ein H, beim Indicated Airspeed steht nichts. Und das kann man sauleicht verwechseln, weil du halt immer ungefähr in Reiseflughöhe eine Indicated Airspeed hast von grob 230, 240, 260. Und das ist halt auch der Bereich, in dem ganz oft Headings geflogen werden. Und du verguckst dich einmal und liest aus Versehen die Indicated Airspeed ab. Oder was ganz gemein ist, ganz fieser Trick ist, wenn es aus irgendeinem Grund keine Abstrahlung der Heading gibt des Fliegers, du aber die Indicated Airspeed dargestellt kriegst, dann musst du erstmal realisieren, dass da das H davor fehlt. Ja, das ist ganz gemein, dass du vor der Indicated Airspeed keine, also es ist einfach nur eine Zahl, die da steht, leider.
Ist das die gleiche Farbe auch? Könnte man das nicht auch farblich
kodieren? Komplett identisch. Das ist einfach nur ein grauer Kasten, wo die ganzen verschiedenen Werte stehen. Heading, Level, Vertical Rate, und so weiter. Und es sind zwei Felder, die direkt nebeneinander sind. Und schlicht, also das Einzige, was dir zeigt, welches was ist, ist, entweder du weißt, links ist die Speed, rechts ist das Heading. Und wenn du weißt, ein Feld ist leer, musst du natürlich gucken. Aber das sind ja Automatismen. Ne? Ich mach schnell auf. Also ich habe teilweise nicht mal eine Sekunde auf, weil ich genau weiß, wo ich hingucken muss. Und wenn da das H fehlt, oder der Wert mit dem H davor, musst du aufpassen. Also ich habe tatsächlich schon manchmal aus Versehen die Indicated Airspeed zur Berechnung meines neuen Headings genommen, statt des Headings, was ich auslesen wollte, einfach weil ich mich vertan habe.
Interessant.
Ja, dann habe ich meine Fragen auch zu dem ganzen Thema abgearbeitet. Danke. Andreas, ich hoffe auch, dass wir deine Fragen gut und zufriedenstellend beantworten konnten. Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von der Julia, die hat uns geantwortet. Tim, ich übergebe an dich.
Ja, genau. Wir hatten ja letztes Mal schon ihre E-Mail in der Sendung sozusagen und uns sehr darüber gefreut, dass wir offensichtlich ihr mit unserem Podcast ein Stück weit die Flugangst nehmen konnten und sie ins Flugzeug gestiegen ist und das ganz toll fand. Und sie hat uns jetzt nochmal geschrieben, dass sie das nett fand, dass wir ihre Fragen beantwortet haben und darauf eingegangen sind und dass sie auch schon den nächsten Flug wieder gebucht hat im Sommer und wer weiß, vielleicht sogar dann entweder von dir gelotst oder von mir geflogen wird. Auf jeden Fall schön, dass wir hier mit unserem Flugcast, wollte ich schon sagen, mit unserem Podcast etwas gegen Flugangst tun können. Und sie bestätigt auch so ein bisschen unsere These, die wir aufgestellt haben, dass man mal so ein bisschen Hintergründe versteht und das Ganze auch mit dem Faktor Mensch etwas anschaulicher und greifbarer gemacht wird, dass ja schon der erste Schritt ist, sich so einer Angst auseinanderzusetzen.
Ja, cool.
Deswegen also, viele Grüße, Julia, und viel Spaß beim Fliegen.
Und nach wie vor eine riesen Story, dass wir einen Beitrag geleistet haben, dass jemand keine Flugangst mehr hat. Finde ich total cool.
Ja, ja. Was wir schon alles gemacht haben, ist halt, ne, wir haben Leute inspiriert, einen unserer Berufe zu ergreifen oder zumindest sich dafür zu bewerben und das anzugehen, Leuten Flugangst genommen. Schön, schönes Gefühl.
Du könntest es auch ironisch meinen. Also so im Sinne von, was wir nicht alles schon gemacht haben.
Ja.
Nein, du meinst es. Nein, das ist aber, ja, ist cool. Und auch gleichzeitig bringen wir Flugzeug- und Flugsicherungswissen unters Volk.
Genau.
So, jetzt haben wir für heute eigentlich gedacht, wahrscheinlich schaffen wir nicht mal die 30 Minuten. Jetzt ist hier auf meinem Ticker schon wieder fast 40 Minuten voll.
Ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen. Soll ich die jetzt noch schnell einwerfen? Nochmal so als Bonus-Track sozusagen.
Ja,
mach das. Bevor du gleich den Rausschmeißer machst, da ja die Fußball-Europameisterschaft jetzt bald losgeht und ihr das vielleicht jetzt hört, während irgendwo hier in Europa Fußball gespielt wird, habe ich vor, jetzt muss ich rechnen, das war 2006, als die Fußball-WM in Deutschland war, also vor 8, 10 Jahren Genau, bin ich auch schon geflogen. Und ich habe es ja nicht so mit dem Fußball, also mir war es jetzt nicht wichtig, da bei einem Spiel dabei zu sein. Ich fand nur die Stimmung insgesamt ganz toll. Und hatte dann einen Flug, wo wir nach Berlin geflogen sind abends. Und dann relativ spät rein mit Personal unserer Fluglinie nach Frankfurt zurückgeflogen sind. Weil natürlich während der Fußball-WM alle Hotels ausgebucht waren in Berlin und noch ganz teure Zimmer verfügbar waren und natürlich da viele Crews auch vor Ort waren, weil ganz viele Flugzeuge dahin geflogen sind. So. Und wir hatten dann eben diesen einen Flug, wo wir dann nochmal spät abends ganz viele Kollegen und Kolleginnen und Kollegen eingesammelt haben, die dann nach Frankfurt zurückgeflogen sind. So, davor hatten wir aber ein bisschen Standzeit am Flughafen. Und das war der Abend, als das Finale in Berlin war. Und das war noch der 2006, ich glaube, bevor das iPhone auf den Markt kam, das war ja erst 2007. Ja, also das war noch so gefühlt im Vor-Smartphone-Zeitalter. Und jetzt war die Frage, wie können wir da an der Fußball-WM teilnehmen, im Flugzeug sitzend und wartend 2 Stunden, bis dann mal die ganzen Crews irgendwie zu uns kommen. Und dann hatten wir die Idee, warum wir nicht für unsere Bot-Mittel nutzen. Und wir hatten damals, das gibt es auch heute noch in der 737, einen sogenannten ADF Empfänger, mit dem man eigentlich Funkfeuer anpeilt, also ungerichtete Funkfeuer, NDBs, Non-Directional Beacons. ADF nennt sich Automatic Direction Finder und damit werden die angepeilt und da kannst du quasi die ansteuern. Das ist relativ rudimentär, aber das ist so eine der ersten Navigationsverfahren gewesen. Und der Clou bei der Sache ist, diese NDBs, die strahlen im gleichen Frequenzband wie Radiofunk. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, wie das genau heißt, Kurzwelle oder Mittelwelle ist das, glaube ich. Also das, was du auch im Weltempfänger... Ich
glaube, das ist Kurzwelle, glaube ich.
Oder Kurzwelle, also was du auch im Weltempfänger... Also ich kann mich erinnern, als ich Kind war im Urlaub, hatte mein Papa so einen Weltempfänger dabei, konnte man irgendwo auf der Welt Deutschlandfunk oder Deutsche Welle, ich weiß gar nicht, was war, das war halt, über Mittelwelle hören mit ganz viel Gerausche. Aber das,
das ist die Mittelwelle.
Ja.
Aber normaler Radiofunk findet doch auf der
Genau, aber es ist eben nicht die es ist nämlich das UKW, das ist das, was man normalerweise hat. Stimmt. Von 100, das, was sich an die VORs anschließt.
Stimmt, man ist jetzt schon im hohen Kilohertzbereich.
Und ich rede jetzt vom Kilo, 3000, genau. 4000 und ich rede jetzt vom Kilohertzbereich, okay. Also da, wo der Weltempfänger quasi dieses AM-Signal, also es ist dann nicht mehr FM, sondern AM, also nicht
Frequenzmodulation,
sondern amplitudenmoduliertes Signal, genau, es rauscht ziemlich. Aber so haben wir dann, als lange Rede, kurzer Sinn, tatsächlich über unser ADF, also unser Navigationsgerät, mit dem wir eigentlich Funkfeuer anpeilen, über Radio dann das Endspiel mitverfolgt am Berliner Flughafen Tegel, wartend, bis wir dann unsere Kollegen nach Frankfurt zurückfliegen durften. Und das war irgendwie witzig, weil wir wussten, Luftlinie, Waldstadion Berlin, wie weit ist das von Tegel weg? 5 Kilometer oder so vielleicht ist das große Endspiel und wir sitzen am Flughafen und hören hier über ADF das Endspiel mit. So wie man vor 50 Jahren wahrscheinlich auch über, als es halt noch keine Ultrakurzwelle gab, auch damals schon Radio gehört hat, Endspiel, weiß ich, 54 wahrscheinlich genauso geklungen. Viel Gerausche und irgendwann nur zwischendurch ein Tor. Ja.
Ja, ist doch cool. Das ist ja schön. Ich bin auch oft, wenn dann irgend so ein Endspiel ist, irgendein wichtiges Spiel, Berichterstatter auf Frequenz, weil halt die ganzen Flieger, die in der Luft unterwegs sind und kein Internet haben an Bord, die wollen halt auch wissen, wie es gerade steht. Und dann ist man auch, kommt dann immer wieder die Frage, wie steht's denn gerade? Oder what's the score right now?
Ja.
Ist man, und da ist zum Glück der Funk deutlich bessere Qualität, aber leider mit weniger Infos, weil meistens muss ich dann selbst mal nachfragen. Ja, Leute, kann mir jemand draußen gucken, wie es gerade steht? Ja.
Ja, und die Wahrheit ist ja auch, mittlerweile gibt's ja in ganz vielen Flugzeugen auch Internet. Also das ist ja auf der einen Seite schön, dass man jetzt auch als normaler Passagier aus dem Flugzeug Kontakt an die Außenwelt hat, aber es geht halt immer mehr auch von der Exklusivität des Fliegens verloren.
Exklusivität?
Ja. Anderes Thema, andere Folge. In diesem Sinne.
Wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Neuigkeit dabei. Oder auch 2 schlechte Neuigkeiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Folge ist fertig, je nachdem, ob man es gut oder schlecht sieht. Und wir gehen in die Sommerpause. Wir haben uns ein bisschen beratschlagt und haben überlegt, ob wir jetzt im Juni noch eine Folge aufnehmen werden. Die Folge hier kommt ja erst Anfang Juni raus. Das ist ja der 1. Juni direkt sogar. Ich hoffe, wir können dieses Versprechen halten. Und wir haben uns entschlossen, einen Monat früher in die Sommerpause zu gehen, schlicht weil unsere Terminkalender sind voll. Und dann hoffen wir, und das ist die gute Nachricht, im frühen Herbst wiederzukommen. Ich hoffe, dass wir die September-Folge noch hinkriegen. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Aber ich gehe davon aus. Ja, also wir machen eine hoffentlich nicht zu lange Sommerpause. Wir haben uns jetzt auch vor der Aufnahme heute konkret unterhalten darüber, wie wir genau weitermachen wollen. Dadurch, dass wir uns selbst doch beratschlagen müssen, will ich jetzt hier auch gar nichts Falsches versprechen. Aber wir hoffen, wir hören uns im Herbst auf jeden Fall wieder. Tim, hast du noch was zu sagen, loszuwerden?
Ich möchte mich nur bedanken bei allen, die uns zuhören, weil ich immer wieder sehe, wie viele wir haben und auch immer wieder Feedback bekomme und mich sehr freue, wie wir es ja auch gerade schon gesagt haben, auch dass es viele gibt, die uns offensichtlich schon länger und öfters zugehört haben. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, viel Spaß beim Fußball gucken, viel Spaß beim in den Urlaub fliegen. Traut euch ruhig auch mal die Menschen, die in den Flugzeugen oder am Flughafen arbeiten, was zu fragen, wenn ihr eine Frage habt. Wir freuen uns immer, mit den Gästen auch in Kontakt zu kommen. Ja, und genießt die Flüge und dann freue ich mich, wenn wir uns im Herbst wiederhören.
Genau.
Und natürlich seid auch dir ganz herzlichen Dank für das coole Podcasten zu zweit. Das macht mir richtig viel Spaß und auch dir danke für deine Treue und Geduld.
Ja, wir sind ja jetzt schon quasi keine Neulinge mehr im Podcast-Geschäft. Ja, wir sind jetzt schon Senior-Podcaster, solange wir dabei sind. Ich weiß nicht, irgendwo am Anfang hatte ich mal gelesen, das hatten wir mal gesagt, irgendwie 14 Folgen oder 7 Folgen oder ein Jahr, irgendwie sowas. Ne? Also so ein Durchschnitt, wie lange man aushält. Gut, wir kommen jetzt, wir veröffentlichen nicht so oft, das spielt uns in unsere Karten. Aber trotzdem, dass wir noch dabei sind, ist cool. Ja, auf viele weitere Folgen. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Interessant, wie man aus, worüber reden wir eigentlich heute genau? Ah ja, komm, wir quatschen ein bisschen, wie man da 50 Minuten machen kann, aber so ist das halt. Schreibt uns, podcast@radar-contact.de ist die E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Habt eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Zeit, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.